Lieber Vater, welch unfasslicher Gedanke, dass du deinen geliebten Sohn nach seinem Kreuzestod und nach seiner Auferstehung erhoben hast, über alle Namen, die es je gegeben hat, noch je geben wird. Und du hast ihm eine Macht und Fülle und Herrlichkeit gegeben, die nie zuvor ein Wesen dieses Universums hatte und wohl auch nie wieder haben wird. Und es ist unfasslich, dass wir in ihm sein sollen und er in uns. Dass seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, ja auch seine Erhebung über alle Namen und seine Erfüllung mit aller kaum ausdenkbaren Herrlichkeit auch uns zugesprochen ist. Als eine Verheißung, die wir fest im Herzen tragen und darauf zuwandern. So dass wir wissen, wir haben wirklich nicht den Tod vor Augen. Wir haben Unfassliches vor Augen, was überhaupt nicht in eines Menschen Herz gekommen ist. Und was nie eines Menschen Auge gesehen oder eines Menschen Ohr gehört hat. Und deswegen sind wir die glücklichsten Menschen, nicht nur dieser Erde, nein, des ganzen Weltenalls. Und in dieser wunderbaren Erfüllung dürfen wir auch jetzt auf dein Wort hören und dich bitten, segne unseren geliebten Bruder und gib ihm Vollmacht, gib ihm die rechten Gedanken und uns das rechte Verständnis. Anbetung soll in allem dir alleine zukommen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Ich grüße alle zunächst recht herzlich und wir dürfen mit dem Segen unseres Herrn rechnen, weil sein Wort durch den Geist beglaubigt wird. Liebe Geschwister, das Thema für heute Abend ist nicht nur ein zentrales, sondern meiner Auffassung nach das entscheidendste Thema überhaupt, das in der Schrift angeboten wird. Denn hier an diesem Zeugnis scheiden sich die Geister. Es geht also um den Triumph des gekreuzigten Christus. Um den Jesus, der auf diese Erde kam, wie wir es gelesen haben, der die Herrlichkeit des Vaters nicht wie einen Raub festhielt, sondern in einem siebenfachen Abstieg bis zum Tode am Kreuz dann das ganze Heil für das gesamte Universum vollbracht hat. Und dass eben dann in diesem Namen Jesu einmal sich alle Knie beugen werden, das liegt noch in der Zukunft. Aber das gesamte Programm, das uns heute Abend beschäftigen wird, das ist jetzt schon wirksam. Dieser Prozess, der hat begonnen am Kreuz auf Golgatha, hat einen Höhepunkt in der Auferweckung Jesu aus den Toten erlebt und dann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist der Geist Jesu Christi und des Vaters auf diese Erde gekommen, der uns in alle Wahrheit leitet und der uns eine herrliche Perspektive schenkt. Darum, liebe Geschwister, wollen wir über die Bedeutung des Kreuzes, besser des Gekreuzigten, in Lehre und Leben nachsinnen. Also es geht hier nicht um irgendein Symbol, ein Kruzifix, es ist kein Mythos. Und wir machen auch keine Kreuzritter, die ein Kreuz falsch verstanden haben. Und insofern haben die Feinde des Christentums recht, wenn sie sagen, da ist auch Gewalt ausgeübt worden, das ist ein Missverständnis gewesen. Oder wenn Karl der Große, er wird ja auch zum Teil der Sachsenschlechter genannt, mit Gewalt dieses herrliche Evangelium zu verbreiten sucht, dann ist das nicht in Ordnung. Aber von dem Verhalten dieser Menschen kann nicht abgeleitet werden, dass die Botschaft Jesu Christi eine Kreuzesbotschaft ist und damit eine Botschaft des Friedens, der Gewaltlosigkeit. Und ich sage es nochmal, er hat sein Blut für die ganze Menschheit, ja für das ganze All vergossen, während alle anderen Religionsstifter ihren eigenen Vorteil gesucht haben und auch die anderen verfolgt haben. Wir wollen zunächst die Frage stellen, warum denn die Notwendigkeit des Kreuzes sein musste. Das ist ja für den Verstand nicht fassbar. Und hier sind die Gedanken Gottes so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Und Gottes Wege sind unausforschlich, dass er diesen Weg gegangen ist. Er hätte es auch anders machen können. Nein, es muss wohl das der einzige Weg gewesen sein, der in dem Heilsratschluss Gottes vorhanden war. Vor Grundlegung der Welt hat der Sohn dem Vater das Ja gegeben für diesen Weg. Freiwillig und aus Liebe. Aus Liebe zum Vater und zu allen Geschöpfen. Satans Fall, der Sündenfall, Satans Herrschaft, sein Reich der Finsternis, das alles in Verbindung mit Sünde, Tod und Verderben, das schreit förmlich in diesem Kosmos nach einer Lösung. Und diese Lösung ist nicht Selbsterlösung, wie in allen anderen Religionen. Wenn du dann, nein, da wir noch Feinde waren, hat uns Gott in Jesus Christus geliebt. Er hat die Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden wie wir, nahm also die Gestalt des Fleisches an. Knechtsgestalt wird das bezeichnet. Er hat sich erniedrigt, nie überhoben, war gehorsam, nicht nur im Blick auf den Tod, sondern er hat den schaurigsten Tod der damaligen Zeit erlitten. Das war der Weg Jesu. Und das allein ist die Antwort auf Chaos, Not und Elend, Katastrophen, ist auch die Antwort. Heute Morgen habe ich einiges anklingen lassen im Blick auf das, was am 11. September geschah. Das ist ja auch kaum fassbar. Gott hat auch das zugelassen und wird sich einmal auch darüber rechtfertigen, sodass kein Mensch etwas sagen kann. Aber ich darf auch noch mal sagen, es gibt viele Menschen, die ja dann immer fragen, wie kann ein Gott der Liebe das zulassen? Und dann machen sie den verantwortlich, den sie überhaupt in ihrem Leben kaum einkalkuliert haben. Es hat mal jemand, ein Journalist, geantwortet, ihr müsstet mal die Filmemacher, die müsstet ihr mal fragen, die mit ihren Perversitäten die Medien füllen. Sind die nicht schuld daran? Krimis werden angeboten, die doch genau das vorexerzieren und manchmal in noch schauriger Art und Weise. Gott verantwortlich dafür machen, der Mensch muss sich erst mal selber fragen, was er denn alles produziert an schaurigen, chaotischen Dingen. Gottes Liebe ist die Antwort. Er gab sein Leben für uns hin, damit wir dem Tode preisgegebenen das Leben hätten. Und liebe Geschwister, da muss ich auch noch mal etwas ganz deutlich aussprechen. Wenn es heute in sogenannten Evangelisationen oft mit viel Theater drumherum geht, sage ich Ihnen ganz offen, ich habe davon vom Schriftverständnis her keine Zustimmung. Das Vorbild für echte Bekehrung, für zum Glauben kommen, ist Israel in der Wüste, als er sich versündigt hatte und die feurigen Schlangen Israel überfielen und die vielen dem Tode preisgegeben waren. Denn der Jesus bezieht sich ja auf dieses Ereignis in Johannes Kapitel 3, wenn er sagt, darum hat ihn Gott erhöht, hat ihm einen Namen gegeben, über den Namen ist, das ist diese Auslegung, die Paulus bringt. Und in Johannes 3 geht es um diese Erhöhung Jesu am Kreuz und das hängt mit der Erhöhung der ehernen Schlange zusammen. Das war ein Typus, ein Vorbild. Und wer dieses Zeichen anschaute, wurde errettet aus dem Tode. Liebe Geschwister, eine Hinwendung zu Christus, neues Leben bekommen, ist immer eine Entscheidung zwischen Tod und Leben. Ist nicht so tralitrala da hineingehen, wie das leider oft geschieht. Da kann keine echte Entscheidung folgen. Weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott, sagt Paulus in 1. Thessalonicher 1. Weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott, das ist eine echte Kehrtwendung. Und das hatte mal ein gläubiger Militärmann gesagt, ein Vater der Gemeinschaftsbewegung. Das heißt kurz gesagt, in militärischer Sprache, halt, kehrt, marsch. Das versteht dann jeder. Ne? Ist das, fragen Sie mal, in Evangelisation wirklich noch der Fall? Wird Sünde Sünde genannt? Geht es um einen radikalen, 180-prozentigen Wendungsprozess hin? Gott kann das nur wirken, aber er wirkt und will das auch tun. Und da brauchen wir keine anderen Mittel. Kommt niemand zum Sohne, es ziehen denn der Vater. Und darum ist immer in Verbindung damit auch das Entscheidende, was der Geist Gottes tut, nämlich die Menschen in der Welt leben, von der Sünde zu überzeugen. Und Sünde ist nicht primär nur moralisches Vergehen, dass da jemand die Ehe gebrochen hat, gelogen und betrogen hat. Das sind die Konsequenzen der Sünde, dass der Mensch nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Sünde, Tod und Verderben sind die Folge des Abfalls von Gott. Und da ist die mehrere tausendjährige Geschichte der Menschheit ein trauriges Beispiel. Der Mensch sehnt sich nach Frieden und es gelingt nicht. Nicht, da meinte man schon nach dem Ersten Weltkrieg, als der Völkerbund ins Leben gerufen wurde, nie wieder Krieg. Nach dem Zweiten war eine ähnliche Parole. Dann wurde die UN geschaffen, UNO, Ähnliches. Kriege, Kriegsgeschrei sind Folgen der Sünde. Und darum ist es nötig, dass Jesus Christus kam und dass er durch seinen Geist dieses Heilsgeschehen uns innerlich vergegenwärtigt. Damit denn die Wiederherstellung der göttlichen Macht und Herrlichkeit nicht nur in wenigen Gläubigen geschieht, sondern, wie haben wir das gehört von Philipper 2? Im ganzen All, und das ist die sichtbare Schöpfung und die unsichtbare. Das ist der Triumph des Gekreuzigten. Erich Sauer hat ein Buch darüber geschrieben. Vielleicht kennen das noch einige sehr gut, aber die letzte Konsequenz zieht er nicht. Es ist manch einem verborgen. Deswegen dürfen wir uns nicht überheben. Das in dem Namen Jesu, haben wir gehört, sich ein paar gläubige Knie beugen. Nein, alle, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Was das bedeutet, können wir noch gar nicht fassen. Steht geschrieben. Und durch diese Erlösung werden vermittelt Heil und Gerechtigkeit, Liebe und eine herrliche Vollendung der gesamten Schöpfung. Und die Schöpfung sehnt sich danach. Das spüren wir, alle Menschen in Not und Elend. Nicht, wenn man oft die Bilder sieht, wie die kleinen Kinder verhungern, nicht genügend zu essen haben, diese dramatischen Ereignisse vernimmt, dann jammert einen das. Und da soll nicht eine Lösung von Gott drin sein. Ich habe einen Gott, der die Kosten überschlagen hat, einen Gott, der von uns verlangt, in 1. Korinther 13, nicht aus uns heraus, aber in Verbindung mit der Agape. Die Liebe glaubt alles, sie hofft, sie erwartet alles. Und das soll der, der diesen Auftrag gibt, nicht selber erstmal praktizieren. Liebe Geschwister, er tut das. Allerdings über Kreuz zur Herrlichkeit, über Tod zum Leben, über Gericht zum Heil. Das ist immer das Angebot Gottes. Und der Feind macht genau das Gegenteil. Er ist hoch hinauf, herrliche Ziele, ihr werdet sein wie Gott. Er gebraucht den Namen Jesu sogar. Satan versteht sich auf die Theologie. Glauben Sie das? Und er ist der raffinierteste Psychologe, den es gibt. Darum brauchen wir göttliche Weisheit und Erkenntnis. Und das Kreuz bietet die Grundlage der Versöhnung und der Zurechtbringung der Menschen, ja des Ganzen als bis hin zu dem Ziel, dass ein neuer Himmel, eine neue Erde geschaffen werden. Und wir finden die Voraussetzung konkret in Kolosser 2, 14 und 15. Da heißt es, dass die Handschrift, die wider uns war, die Anklageschrift, zerrissen wurde. Und was geschah damit? Aus den Prozessakten, so möchte ich es mal etwas modern formulieren, weggenommen und ans Kreuz geheftet. Da ist die Anklageschrift ungültig gemacht worden. Was geben viele Leute, die eine Anklage erfahren, dafür, wenn nichts Negatives in ihren Prozessakten drinsteckte, nicht? Ich habe bei mir mal so ein Beispiel erlebt in der Nazizeit. Ich dann eingezogen wurde, eine Zeit als Mitarbeiter bei einer HJ-Dienststelle, einfach dazu kommandiert. Ja, wie das war, ich konnte mich dem nicht entziehen und ich habe das anstelle etwa auch des Arbeitsdienstes da noch etwas lieber getan. Und da habe ich aber mal in meine Akten reingeguckt. Da war für jeden Pimpf und jeden Hitlerjungen, für alle Führer waren Akten angelegt. Und dann fand ich einiges Positive, aber auch folgende Bemerkung. Die hatte der hohe Bannführer und Pastorensohn da fixiert. Da hieß es, Heinemann darf nicht befördert werden, da die Eltern einer Sekte angehören. Und was war das für eine Sekte? Eine landeskirchliche Gemeinschaft. Ja. Und ich wurde deswegen nicht befördert. Was habe ich gemacht? Ich habe diese Beurteilung aus den Akten genommen. Deswegen erzähle ich das, ja. Zerrissen und in den Papierkorb geworfen. Oh, hätte ich nach dem Krieg doch bloß das als Beweismittel gehabt. Ja, ich war zwar Mitläufer, weil ich noch keine 18 Jahre war, hm? Ja, so ist das mit den Akten. Und es gibt, bitte, der Papierkorb eben, nicht? Der ist noch was anderes. Da kann manches dann weggeräumt werden. Aber es gibt ja auch noch eine Akte, die unser Herr besitzt. Und wenn die Bücher mal aufgetan werden, ist ja nur alles ein Bild, nicht? Heute im Zeitalter der Computertechnik können wir uns das eher vorstellen, dass da alles gespeichert ist. Das ist unserem Gott nicht unmöglich. Darum ist wichtig zu wissen, für uns, die Handschrift, die gegen uns war, die Anklageschrift, ist zerrissen, aus den Prozessakten genommen und ans Kreuz gehängt. Darum sagt dann Paulus in Römer 8, ja, sind wir nicht mehr verklagbar. Wer oder was will uns verdammen? Wer oder was will uns verurteilen? Nein, ist nicht mehr möglich. Wenn wir, und darauf komme ich nachher noch, die Stellung des Mitgekreuzigten einnehmen. Und dann wird in Vers 15 auf die Gegenseite hingewiesen, die oppositionellen Mächte, die Fürstentümer und Gewalten, die hat er völlig entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht. Die andere Seite des Kreuzestriumphes. Die Mächte sind alle juristisch besiegt, aber sie haben noch ihr Werk in wem? In den Kindern des Unglaubens. Satan verblendet noch die Sinne derer, die nicht glauben. Er ist noch der Fürst und Gott dieser Welt. Das wollen wir nicht vergessen. Und Jesus hat in der Versuchungsgeschichte, wird es deutlich, dass Satan nicht abgestritten, als er ihn auf einen hohen Berg führte, sicher in einem visionären Akt und ihm die ganzen Reiche der Welt zeigte. Wenn du niederfällst und mich anbetest, will ich dir das geben. Da sind die letzten Hintergründe zu suchen für alles Oppositionelle dem Gesalbten gegenüber. Von Psalm 2 her habe ich das heute Morgen bereits dargestellt. Aber wir dürfen wissen, er hat einen Triumph aus ihnen gemacht und wir sind in diesen Triumphzug bereits mit hineingenommen. Und darum wird auch das Ende des Triumphs herrlich, glorios sein in einer unvorstellbaren Art und Weise. Allerdings nicht von heute auf morgen. Es wird wohl noch einige Äonen, also große Zeitabschnitte dauern. Aber für uns dürfen wir wissen, wir leben in der Zeit der Gnade. Wir sind aus diesem bösen gegenwärtigen Äon herausgelöst. Wir sind versetzt in die himmlischen Örter. Das ist so wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Und darum scheiden sich, ich darf nochmal sagen, hier die Geister. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz oder des Kreuzes ist für die, die verloren gehen, eine Torheit. Ja. Und für die Juden ist es ein Skandalon, ein Ärgernis. Auch für die orthodoxen Juden müssen wir sagen, ist der Gekreuzigte, der Gehängte ein Verfluchter? Das passt nicht in ihre Orthodoxie, dass dieser Messias so grausam am Kreuz dahingeschlachtet wurde. Das geht auch nicht in unseren Kopf hinein, da muss Offenbarung her. Nicht? Und dass das die Moslems nicht fassen können, ist mir auch klar. Und an vielen Stellen des Koran, ich habe Ihnen das ja gesagt, ich habe extra da den Koran nochmal studiert, wird von Jesus als dem Propheten gesprochen, aber er ist nicht der, der am Kreuz für uns starb und uns erlöst hat. Darum kann auch kein Moslem Vater sagen, das dürfen wir, aber lieber Vater, weil wir durch den Sohn Gottes zur Sohnschaft gekommen sind. Und es gibt dann noch eine Version im Islam, die besagt, dass ein anderer Jesus am Kreuz starb und der wahre nach Indien irgendwohin ausgewandert wurde. Kuriose Darstellung. Nein, für uns gilt das, was hier bezeugt wird. Und darum, ich will es nochmal sagen, ist das Kreuz ein Scheidemittel. Und das will ich eben nochmal in dieser Konfrontation, also der Gegenüberstellung darstellen. Diese Kontraste, Satan und Gott, Reich der Finsternis oder Reich des Lichts, Hölle und Himmel, Finsternis und Licht, Unheil und Heil, Tod oder Leben, Sünde, Erlösung, Gericht und Gnade. Und schließlich möchte ich noch sagen, Religiosität oder Christusglaube. Das ist ein Unterschied. Die Religiosität wird zunehmen am Ende dieses Äons. Ich habe in der Presse gelesen, dass auch wieder im Gefolge dieser Ereignisse in New York die Menschen suchen nach Lösung. Etwa 5 bis zum Teil 10% mehr Menschen suchen die Kirchen auf, wie es auch nach dem letzten Weltkrieg war. Und die andere Seite ist, ja, dass der Alkohol- und Nikotinverbrauch etwa auch in dieser prozentualen Relation steigt. Das ist die andere Seite, nicht? Wo suchen wir Hilfe? Bei Gott? Oder kompensieren wir durch Drogen? Darum ist das Wort vom Kreuz oder des Kreuzes eine Gotteskraft für uns. Für Israel wird der gekreuzigte Jesus im Zusammenhang mit der Tradition dargestellt als das Lamm Gottes. Paulus formuliert das für die aus den Nationen Gläubigen anders. Aber gerade im Blick auf Israel ist dieser Begriff ja schon besetzt vom Alten Testament her. Wenn da Sünde geschah, etwa ein kleines Kind irgendetwas vergangen hatte und musste zusehen, wie da ein unschuldiges Lamm für das Fehlverhalten des Kindes sterben musste, dann prägte sich das ein. Deswegen die Opfer. Israel musste über Anschauung hinkommen zu dem Verständnis des Lammes. Und doch haben sie nicht Jesaja 53 begriffen. Die wissen, was da steht. Nicht dieses Zeugnis von dem leidenden Gottesknecht, für uns dahingegeben, für wahr, er trug unsere Krankheit, um unserer Sünde willen dahingegeben. Und orthodoxe Juden sagen, das ist das Volk Israel. Wir sind dieser geschlagene Gottesknecht. Ist doch schwer, die Wahrheit zu erfassen, ohne Heiligen Geist den Blick auf diese Dinge nicht. Aber einige Stellen zu dem Lamm In Offenbarung 5, Vers 12, da wird auch schon eine Perspektive geschenkt im Blick auf das Lamm. Würdig ist das Lamm zu nehmen, Macht und Gewalt, Lob, Ehre und Preis. Allein das Lamm. Das Lamm geschlachtet, aber auch zugleich triumphierend. Und nur das Lamm nach Offenbarung 7, Vers 10 kann die Siegel öffnen. Sie kennen ja die drei Arten der Gerichte, Siegelgericht, Posaunengericht und zum Schluss die Steigerung im Sinne der Zorneschalengerichte. Tja, Johannes weint, weil niemand in der Lage ist, die Siegel zu öffnen, die zweite Seite der Gerichte, wozu denn das alles sein muss. Und das kann nur das Lamm tun. Es wird aber auch von einem Zorn des Lammes gesprochen. Kein menschlicher Zorn, sondern es bedeutet Gericht. Und es gibt kein Heil ohne Gericht. Und wir dürfen in dem größten Gericht aller Zeiten, Golgatha, ja, dürfen wir das Heil empfangen, vorausgesetzt, wir lassen uns da auch durchrichten und durchlichten und mit dem Lamm dann identifizieren oder mit dem gekreuzigten Christus. Dann steht dieses Lamm auf dem Berge Zion. Nicht? Berg Zion, wir haben es jetzt ja auch gehört aus dem Hebräerbrief, war ja auch in die Hebräer geschrieben, ist typisch für Israel eine Definition. Und das Lamm, und sehen Sie, da liegt wieder dieser Triumph begründet, streitet mit dem Drachen und überwindet ihn. Ja, erzählen Sie das mal jemandem, dass ein Lamm einen Drachen überwindet, nicht? Ja, da merken Sie wieder, Gottes Strategie zum Sieg ist eine total andere als die der Menschen. Es soll eben nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern durch seinen Geist. Und was machen die Politiker, auch wenn sie sich christlich nennen? Sicher, es ist eine andere Ebene, das weiß ich, ja. Aber man setzt die Hoffnung auf Militär, modernste Kriegstechnik. Die hat ja mal gut funktioniert im Golfkrieg, heute ist es schon ein bisschen schwieriger in Afghanistan. Wir wollen wissen, das Lamm hat überwunden. Und das ist immer die Strategie Gottes, durch Erniedrigung, durch Leiden zum Sieg und zur Herrlichkeit. Darum wird dann in Offenbarung 22, in Versen 1 und 3 auch der Thron des Lammes gezeigt. Thron des Lammes. Und liebe Geschwister, da darf ich noch mal etwas differenzieren. Bruder Henning hat es gestern Abend angesprochen, ich war ja mit dabei. Ich sehe einen Unterschied derer, die aus der großen Trübsal stehen, die Palmen in den Händen haben und die vor dem Thron stehen. Und wir dürfen bereits mit ihm herrschen und regieren und sind mit auf den Thron gesetzt. Da liegt für mich ein Unterschied. Nicht Abwertung der anderen, nur wir müssen unsere Heilsordnung kennen. Darum, weil wir diese herrliche, von Gott geschenkte Gewissheit haben, können wir nun triumphieren. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig geworden sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen. Also er ist Fleisch und Blut geworden. Nicht? Das war eine Erniedrigung für den Sohn Gottes. Auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Ich darf für die, die nicht da waren, kurz nochmal daran erinnern, ich hatte heute Morgen das Thema der Todesüberwinder. Thanatos im Griechischen hat eben mehrere Perspektiven und Seiten. Es geht um den physischen Tod als Folge des geistlichen Todes, Sündenfall. Es geht dann um einen gewaltigen Fürsten, der die Macht des Todes hat, der Teufel, und schließlich um den Feuersee, das ist der zweite Tod. Darum aber in 1. Korinther 15, der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod und ist für mich alles, was mit diesem Begriff Thanatos zusammenhängt, Tod. Und dann heißt es, eine herrliche Konsequenz für uns, Hebräer 2, Vers 15. Und er hat alle die befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wir sind also befreit aus der Todesfurcht und damit auch von der Ursache her. Ich habe hin und wieder über Ängste, Nöte und Furcht gesprochen und dann formuliert, der eigentliche Grund für all die Ängste, Nöte, auch für die verschiedenen Arten der Furcht, liegt in der Todesfurcht. Sie können das mal überdenken. Wenn die Todesfurcht überwunden ist, durch die Kraft der Liebe, durch den Heiligen Geist, ja, dann sind alle anderen Nuancen, die mit Furcht zusammenhängen, auch überwunden. Ist ja schon erstaunlich, nicht? Wenn also fanatische Gotteskämpfer sich selbst dem Märtyrertod aussetzen. Der Bin Laden hat ein Interview gegeben und verächtlich, und da ist etwas dann auch auf die Christen hingewiesen, wir haben nichts in dieser Welt zu verlieren, wir wissen, wo wir hinkommen und deswegen werden wir auch nicht besiegt. Nicht? Die sind ja zigtausend in der Welt, bereit wären, ihr Leben zu lassen. Und wie ist das bei den Christen? Es geht nicht primär um das äußere Sterben, sondern dass wir wissen, der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Das ist schon eine Tatsache. Aber nicht nur das, und hier wird klar, ist das Kreuz und mitgekreuzigt sein nicht Selbst- oder Endzweck, sondern Mittel zum Zweck. Mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Örter nach Epheser 2, Vers 6, habe ich heute Morgen auch zitiert. Das ist eine Gewissheit. Diese Sünden im Griechischen, ja, heißt zusammen mit dem Christus. Alles, was er seinerzeit durchlitten hat und aber dann erfahren hat in der Kraft der Auferstehung, das ist mit uns zusammen geschehen. Das ist Evangelium. Und sehen Sie, das Heil kann keine Religion wirken. Sadhu Sundar Singh, ein indischer Christ, hat einmal erlebt, wie ein Guru über einem Feuer hängend, der hatte sich so ein Gestell gebaut, oben mit den Füßen hing er da in einer Schlaufe und dann hat er immer wieder, wenn das Feuer nachließ, da zum Holz greifen dürfen und das immer wieder geschürt. Er ist also fast da über diesem Feuer hin und her pendelnd versenkt und hat da jemanden auf die Botschaft der Erlösung hingewiesen. Da war der zornig. Das will ein Mensch, der selbst Erlösung bringt, auf die Seite. Das will er nicht. Und darum sind die religiösen Menschen, die frommen Menschen, immer die größten Feinde Jesu gewesen. Sünder, elende Menschen kommen eher zum Heil als die Selbstgerechten. Gott sei Dank dürfen wir wissen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Haben wir es auch heute Morgen gehört, 1. Korinther 15, Vers 54. Dann, wenn das Verwesliche Unverweslichkeit anzieht, das Sterbliche Unsterblichkeit, dann wird das Wort erfüllt werden. Ja, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gott sei Dank, der uns diesen herrlichen Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber nicht nur die selbstgerechten Frommen, auch die Philosophen der Nationen, dafür stehen die Griechen, haben, als sie diese Botschaft des Apostels Paulus gehört haben, unterschiedlich reagiert. Wenige fragten, wir wollen dich noch mal hören. Sie haben es auch aufgeschoben, auf den nächsten Tag, ja, auf die lange Bank schieben, ist eine Art der Reaktion. Wenige haben geglaubt und der größte Teil hatte Spott darüber. Was will der denn sagen? Und Spott ist übrigens immer ein Beweis für Vorurteil. Ein spöttischer Mensch hat immer Vorurteile. Der kann das so von oben herunter aufgrund seiner eigenen Vorstellungen anderen so schön servieren. Humor ist was anderes. Da hatten sie den Spott. Und darum scheiden sich an dem gekreuzigten Auferstandenen die Geister. Ich will es nochmal sagen, für uns ist auch die Dienstaufgabe, alles was wir erleben, auf der Basis des völligen Heils in Christus Jesus geschehen. mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Örter und nach Kolosser 2, Vers 10 schon vollständigt. Und ich füge noch hinzu, und bereits mit intronisiert. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott und unser Herr ist der, der herrscht und regiert und auf diese Weise das gesamte All zurechtbringen wird. Darum dürfen wir als Folge nun der Auferweckung Jesu aus den Toten. Kreuz und Auferweckung gehören zusammen. Kreuz ist die eine Seite, wo es um die Beseitigung all der Missstände des Übels, der Sünde und des Todes geht. Auferweckung ist die göttliche Legitimation. Darum sind wir mit Auferweckte und Verwandelte nach 1. Korinther 15, 52. Dann werden wir mit geoffenbart, nochmal Kolosser 3, Vers 4, wenn er geoffenbart wird. Und wir sind, wenn wir ihn sehen, wie er ist, ihm gleichgestaltet. Sagt Johannes, nicht? 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist, umgestaltet in sein Bild. Und das Allerhöchste und Herrlichste, nach 2. Timotheus 2, Vers 12, sind wir Mitregenten. Wisset ihr nicht, sagt Paulus im 1. Korintherbrief auch, dass wir einmal die Welt und die Engel richten werden. Übrigens auch selbst seinen Engeln legt der Herr Irrtum zur Last. Und haben Sie schon mal gefragt, warum der Herr nicht die Engel zur Weltvollendung benutzt, sondern uns, die wir nicht sind und waren? Menschen, Engel sind Geschöpfe und da differenziere ich. Und wenn sie noch so gewaltig sind, wir aber sind Kinder, ja Söhne Gottes. Wie sehen Sie, wenn da ein Herrscher ist, der hat Minister, die Macht haben, aber das Kind, ein Sohn eines Herrschers, hat eine andere Beziehungsqualität. Und das will der Herr durch uns darstellen, dass wir dann einmal mit ihm herrschen und regieren, vorausgesetzt, dass wir hiermit dulden und mitleiden. Also, liebe Geschwister, hier geht es nicht um Errettung, sondern darum, dass wir das Ziel der Berufung, diesen Kampfpreis, den Stephanos, erwerben. Den Siegespreis, oder Krone wird auch übersetzt, ja, ist ein Zeichen der Mitherrschaft. Das hat Gott für uns bereit und das hängt mit diesem wunderbaren Sieg Jesu am Kreuz auf Golgatha und dem Sieg der Auferstehung zusammen. Was wir jetzt schon haben, ist angelhaft die Kraft dieser Auferstehung. Wir haben die Auferstehung noch nicht, aber die Kraft soll in uns wirken, weil der Auferstandene in uns lebt. So eine herrliche Botschaft. Darum, und jetzt komme ich in dem letzten Teil noch zu diesen Auswirkungen auch ganz praktisch. Schon in Jesaja 53, ich habe das erwähnt, in 4 und 5 heißt es, er trug unsere Leiden und Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier ist Heil mehr als körperliche Heilung, umfassendes Heil. Nicht? Und die Heilung beginnt in unserem Herzen zunächst. Er heilt die, die zerbrochenen Herzen sind, wird von Jesus gesagt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch dann körperlich Heilung erfahren dürfen, aber wie Gott das macht, das liegt in seinem Plan. Und das Blut Jesu, nach 1. Johannes 1, Vers 7, reinigt uns von aller Sünde. Da hat doch bei uns im Remstal, ich nenne keinen Namen, ein Pfarrer, der verabschiedet wurde, gesagt, er bekäme Sündenvergebung ohne das Blut Jesu. Er wäre nicht einer, der es mit der Bluttheologie zu tun hat. Und kriegt vom Kirchenvorstand oder vom Kirchengemeinderat Beifall. Bloß einige waren auch dort in der Gemeinde sehr entsetzt. Und das waren dann die Fundamentalisten, die widersprochen haben. Ja, so ist das heute. Liebe Geschwister, wenn wir heute eine klare Botschaft haben, wir müssen damit rechnen, so hat es mal jemand gesagt, weht der Gemeinde der Wind der Opposition härter ins Gesicht. Aber da wollen wir auch getrost und gewiss sein. Und dann sind wir allein aus Gnaden gerechtfertigt. Das, was ja Luther in Römer 3, 22, 25 so wunderbar beschrieben hat. Er hat es doch versucht, durch Askese, durch allerlei Mittel einen gnädigen Gott zu bekommen. Und in dem Turmerlebnis ist ihm das geschenkt worden, weil er Einblick hatte in das Heilsgeschehen, weil Christus für ihn gestorben ist, konnte er dann formulieren, allein, dieses Vierfach, allein aus Gnaden, allein aus Glauben, allein Christus und allein die Schrift. Das war eine Botschaft der Reformation. Ist das heute noch überall so? Das Christus und ist das Gefährliche. Und das und rückt ganz schnell in die Mitte. Da müssen wir auch aufpassen. Ich habe schon erwähnt, Römer 6, Vers 6. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, weil das der Fall ist. Sollen wir uns nun der Sünde für gestorben halten? Vers 11. Rechnet damit. Also Christus Logos heißt einerseits Wort, aber auch Rechnung. Logik kommt auch aus diesem griechischen Wort. Ne? Das ist also die Logik, wenn wir mitgekreuzigt sind, sollen wir uns der Sünde für gestorben haben. Das ist die Folge dessen, dass Jesus uns erlöst hat. Also nicht gegen einzelne Sünden kämpfen, sondern haltet euch dafür, rechnet damit. Ich habe mal ein Beispiel gelesen, etwas makaber. Da hat also ein Schlossherr Gäste. Und dann zeigt er ihnen auch die untersten Räume da. Und da waren einige der Vorfahren begraben. Es gab also eine Gruft neben der anderen. Auf einmal soll sich da so ein Deckel gehoben haben. Und dann springt er da drauf und sagt, was tot ist, muss doch tot bleiben. Verstehen Sie, das ist die Haltung, wenn sich der alte Mensch regt, nicht? Nicht dagegen angehen, was tot ist, muss tot bleiben. Immer wieder neu ein Prozess, was wir lernen müssen. Und dann sagt Paulus eben in diesem Zusammenhang, damit der Leib der Sünde abgetan sei, auf dass wir der Sünde nicht mehr dienen, Vers 6. Der Mensch, und wenn er noch angeblich so emanzipiert ist, ist abhängig irgendwie von seinen Lüsten, Begierden oder Vorstellungen. Wenn wir freigemacht sind vom Gesetz der Sünde, dann heißt das, wir müssen nicht mehr, wir dürfen. Ich habe schon oft erwähnt, der Bruder Heller hat das gesagt, wir dürfen alles. Wir dürfen alles. Was denn? Um Jesu Willen lassen. Sagt sich so leicht. Ne? Ja? Aber das können wir nur, wenn wir das Bessere in Christus haben. Und darum kann Paulus bezeugen, mir aber ist es ferne, mich zu rühmen, wessen? Seiner herrlichen Vision, seiner Erlebnisse. Merken Sie mal, dass der Paulus eine ganz andere Einstellung hat. Er scheut sich ja sogar darüber zu reden. Und was heute alles in der Christenheit los ist, was man alles gesehen haben will, Visionen und so weiter. Nicht? Nein, Paulus rühmt sich des Kreuzes. Und durch das Kreuz, sagt er, bin ich der Welt gestorben und ist mir die Welt gestorben. Das ist die letzte Konsequenz. Aber dieser Tod ist nur die negative Seite. Weil er das weiß, darf er in der Kraft der Auferstehung leben. Und er sagt dann, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich nun jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, so heißt es wörtlich übersetzt, des Sohnes Gottes. Christus in mir will sein Leben ausleben. Das ist doch eine herrliche Botschaft. Rechnet damit, ihr lieben Brüder, liebe Schwestern. Wir können viel Segen mitnehmen, aber wenn wir das nicht begriffen haben, ist der Segen auch so einer Konferenz in 14 Tagen bestimmt weg. Da muss man irgendwo wieder hinfahren. Ne? Nein, diese Botschaft, die wirkt sich zu Hause im Alltag aus. Überall. Das müssen wir lernen und dürfen wir lernen. Schön, so eine Gemeinschaft hier zu haben, Konferenzen. Ich bin auch gern in Freizeiten und darf das immer wieder noch miterleben. Aber das Entscheidende ist, dass wir das lernen, mit Paulus zu sagen. Und liebe Schwester, ein Wort Jesu noch. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Das Kreuz Jesu Christi ist einmalig. Dieses Kreuz brauchten wir nicht zu tragen, wir hätten es auch nie gekonnt. Aber was ist denn dein Kreuz? Habt ihr so ein Kreuz? Nicht das Kreuz hier hinten, das merke ich auch schon manchmal, aber das ist jetzt nicht gemeint, sondern das genau, was uns da, wo wir leben, in Familie, Beruf, in Nachbarschaft und welche Beziehungsebenen da sind, dass wir das so bewältigen, dass wir darinnen unser Übungsfeld sehen. Nicht? Und wenn dann der böse Nachbar da ist oder jemand kommt, der uns nicht so sympathisch ist. Ich musste jetzt neulich auch, da kam eine Nachbarin, eine 90-Jährige zu unserer Schwiegermutter. Einige wissen, dass meine Frau sie pflegen muss. Und ich hatte der Mutter schon mal gesagt, hört mal, wenn nun ihr, die da weit in die 80 seid, zusammenkommt, worüber sprecht ihr denn eigentlich? Auch mal über das Ziel. Hat nämlich mal gesagt, alle reden von der Ewigkeit, aber keiner will hin. Und hier wurde noch nicht mal darüber geredet. Ich habe ihr das gesagt. Und jetzt war also diese Frau da und geredet über diesen und jenen. Und da habe ich gesagt, wäre nicht das mal wichtig? Ach, das wissen wir doch alles, nicht? Jetzt sprechen wir mal über die Dinge hier im Alter. Und dann kommt der dran aus dem Ort, was der hat. Kennen Sie so diese schönen Gesprächsthemen? Ne? Und da habe ich eingegriffen. Ja, sagt sie dann, und dann, wenn sie die Frommen kennen, ich habe da in der Verwandtschaft gehabt, und dann zog sie darüber her. Und da musste ich aber wirklich in mir kämpfen. Oh, der alte Mensch, halt ihn im Tode, wenn ich das anderen predige, nicht? Ich bin dann, als sie Geburtstag hatte, hingegangen und habe einen Gruß abgeliefert und habe dann doch nochmal auf das Entscheidende hingewiesen. Dann hat sie sich so ein bisschen gewunden und so entschuldigt. Naja, also Sie kennen ja alle solche Situationen, nicht? Und darinnen zu lernen, zu überwinden, das brauchen wir. Darum, der sich mit Christus gekreuzigt weiß, der kann dann auch sein Kreuz tragen. Ob es Menschen sind, Verhältnisse, irgendwelche Probleme, Sorgen, Ängste, all das kennen wir. Gott weiß das abzuwägen und überfordert keinen. Darum zum Abschluss noch einige siegesherrliche Botschaften aus Römer 8. Wenn aber Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber lebender Gerechtigkeit wegen. Und jetzt geht's um die positive Seite, die Auferweckung. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber, steht nicht Gestorbenen, sondern jetzt schon unsere sterblichen Leiber immer lebendig halten. Und dann, wenn diese Verwandlung kommt, dürfen wir das Ziel erreicht haben. Und nochmal die Stelle, die ich schon in einem anderen Zusammenhang zitiert habe. Die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht wird von der Knechtschaft des Verderbens hin zur Freiheit, zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes. Und das geschieht durch den Triumph des Gekreuzigten, dass in seinem Namen einmal alle Knie sich beugen. Manche sagen, ja, da steht er, aber das müssen sie ja widerwillig tun. Ne? Nee. Wenn das geschieht zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes, und im Namen Jesu heißt, in seiner Identifikation eins mit ihm, in seiner Repräsentation, das heißt, ihn darstellend, ja, und schließlich auch in seiner Legitimation von Gott selber beauftragt und bevollmächtigt. Das möchte der Herr uns schenken, dass wir so aus diesem Kreuzestod Jesu und dem herrlichen Triumph ganz persönlich angesprochen werden, dass wir das für uns mitnehmen. Er lebt in uns und leitet uns in alle Wahrheit aufgrund des Wortes, damit wir sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Amen. Dann wollen wir noch beten. Lieber Vater, es ist ein so gewaltiges Thema, dass es aber nicht nur ein Thema wird, sondern uns selbst erfasst. dass Jesus Christus gekommen ist, um uns zu erlösen. Ja, dass wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben und durch seine Wunden eine wunderbare Heilung auch erfahren. Ganz, Herr, das möchtest du uns schenken. Danken dir aber, dass wir nicht nur an uns denken brauchen, sondern dass wir auch wissen, Herr, du hast Israel erlöst, ja die ganze Völkerwelt. Es werden auch einmal die Nachfahren Ismaels zum Ziele kommen. Auch das hast du verheißen. Die ganze Völkerwelt, weil dein Programm so allumfassend ist. Ja, die ganze Schöpfung. Hab Dank, Herr, dass wir das wissen dürfen. Darum beten wir dich an und geben dir die Ehre. Amen.
So, wir wollen abschließen, indem wir von dem begonnenen Lied aus dem blauen Liederbuch Nummer 104 die letzten zwei Verse singen. 104 im blauen, die zwei letzten, bitte.